Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Die Grossbank UBS bleibt 0,9 mit insgesamt 2,7 Milliarden im Minus. Ein Gewinn im vierten Quartal ist dabei die gute Nachricht, die schlechte. Der Geldabfluss hat sich wieder beschleunigt. Wir berichten und reden mit UBS-Konzernchef Oswald Grübel im Tagesgespräch. Swatch, der weltgrößte Uhrenkonzern, macht 760 Millionen Gewinn, etwas weniger als im Vorjahr. Toyota muss auch beim Prestigemodell Prius nachbessern. 400.000 neueste Hybridautos müssen weltweit in die Werkstatt. Und die Verfassungsrichter Deutschlands fällen ein folgenschweres Urteil. Sozialhilfeleistungen müssen neu berechnet werden. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Christoph Studer.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Jahr 2009 mit einem Verlust von mehr als 2,7 Milliarden Franken abgeschlossen. Allerdings im letzten Quartal resultierte ein Gewinn von 1,2 Milliarden. UBS-Chef Oswald Grübel betont, das positive Resultat im letzten Quartal beruhe in erster Linie auf den eigenen Anstrengungen der Bank.
Das letzte Quartal zeigt einfach unsere Verbesserung, die wir gehabt haben während 2009. Durch unsere Kostensenkungen, durch die anderen Verbesserungen waren wir in der Lage, doch in allen Geschäftsbereichen einen Profit zu erzielen.
Weiterhin zu kämpfen hat die UBS mit dem fehlenden Kundenvertrauen. Im letzten Jahr zogen Bankkunden Gelder ab in der Höhe von fast 150 Milliarden Franken. In Deutschland müssen die Sozialhilfeleistungen neu berechnet werden. Laut dem Verfassungsgericht ist die bisherige Berechnung der sogenannten Hartz-IV-Ansätze verfassungswidrig. Die bisherige Regelung sei zu wenig transparent, befand das Gericht. Für das nächste Jahr muss eine Neuregelung gefunden werden. Bisher wurde etwa nicht berücksichtigt, dass Kinder häufiger neue Kleidung brauchen und für sie auch Bildungsausgaben anfallen. Dem deutschen Staat drohen damit bereits dieses Jahr mehr Kosten, weil Hartz-IV-Empfänger ab sofort Ergänzungsleistungen beantragen können. Der angeschlagene deutsche Autokonzern Opel streicht in Europa weitere 8.300 von total 48.000 Stellen, dies vor allem in der Produktion. Das sieht das Sanierungskonzept vor, das Opels Mutterkonzern General Motors vorgestellt hat. GM möchte zudem, dass die betroffenen Staaten zur Sanierung beitragen, mit insgesamt 2,7 Milliarden Euro. Deutschland mit seinen 4 Opel-Standorten soll sich mit 1,5 Milliarden beteiligen. Im Gegenzug will GM 11 Milliarden Euro in seine Tochter Opel investieren. Der Autokonzern Toyota muss weitere Autos zurückrufen. Diesmal sind das Modell Prius sowie ein Modell der Toyota-Tochter Lexus betroffen. Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um benzinsparende Prestige-Modelle. Allein in der Schweiz geht es um 2000 Hybridfahrzeuge, alles Autos, die seit letztem Juni verkauft worden sind. Weltweit muss Toyota in 400.000 Hybridautos seine neue Bremssoftware installieren. Die eidgenössische Zollverwaltung hat im letzten Jahr in rund 6.000 Schmuggelfällen ermittelt. In den meisten Fällen habe es sich um Hinterziehung der Mehrwertsteuer gehandelt, teilte die Behörde mit. Als Folge der Wirtschaftskrise verzeichnet der Zoll erstmals seit Jahren rückläufige Einnahmen. Sie betrugen 2009 gut 21 Milliarden Franken. Vor allem die Exporte gingen zurück. Seit gut einem Jahr arbeitet die eidgenössische Zollverwaltung mit dem europäischen Schengen-Informationssystem, was zu keinerlei Problemen geführt habe. Der weltgrößte Uhrenkonzern Swatch hat im vergangenen Jahr weniger verdient. Der Gewinn sank um 9% auf 760 Millionen Franken, wie Swatch mitteilt. Neu soll der frühere Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth in den Verwaltungsrat des Konzerns einziehen. Die Internationale Atomenergiebehörde, die IAEA, will in den iranischen Atomanlagen neue Kontrollen durchführen. Das hat ein Sprecher angekündigt. Präsident Ahmadinejad hatte am Wochenende klargemacht, Iran werde damit beginnen, Uran auf 20% anzureichern. Für den Bau einer Atombombe müsste Uran allerdings auf über 80% angereichert werden. Nach der Präsidentenwahl in der Ukraine wartet die Bevölkerung auf eine Reaktion der unterlegenen Kandidatin Julia Timoschenko. Sie hat den Sieg von Viktor Janukowitsch noch nicht anerkannt. Medien mutmaßen, dass Timoschenko dies auch nicht tun werde. Bei einem Treffen mit den Spitzen ihrer Partei habe sie gesagt, sie werde das Wahlergebnis vor Gericht anfechten. Die Parlamentsfraktion von Timoschenkos Partei hat dem Wahlsieger Janukowitsch erneut Wahlfälschung vorgeworfen.
Besser als allgemein erwartet steht die Grossbank UBS also am Schluss des Geschäftsjahres 09 da. Von Oktober bis Dezember hat man wieder verdient. Allerdings hat sich in diesem Zeitraum auch der Geldabfluss wieder beschleunigt. Stoff für Fragen, auch an den Konzernchef himself. Oswald Grübel ist um 13 Uhr Gast im Tagesgespräch. Und weitere Themen, Urteil mit Kostenfolgen. In Deutschland muss Hartz IV, die Existenzsicherung für Langzeitarbeitslose, neu berechnet werden. Pech oder Pannen? Nach Millionen von Gaspedalen muss Toyota jetzt bei Bremsanlagen nachbessern. Und ein Jahr Schengen-Raum, Schweizer Zoll- und Grenzwach ziehen Bilanz. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.338 Punkten, ein Minus von 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 46,61 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,702. Das Wetter. In der Deutschschweiz hat es zum Teil Hochnebelfelder, sonst ist es im Osten noch oft sonnig. In den anderen Regionen hat es mehr Wolken und im Westen fällt gar ab und zu Schnee. Die Temperatur erreicht im Norden rund 1 und im Süden 5 Grad. Morgen Mittwoch und am Donnerstag fällt im Norden ab und zu Schnee, dazwischen gibt es Aufhellungen. Im Süden ist es mit Nordwind teils sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden nur noch minus 3 Grad, im Süden gibt es 7 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Die UBS hat also in den letzten drei Monaten des Jahres wieder schwarze Zahlen geschrieben. Zum ersten Mal seit der Rettung der Bank im Herbst vor einem Jahr. Aber so richtig freuen mag man sich darüber bei der Bank nicht, denn die Zahlen der Bank zeigen auch, dass die Reichen der Welt überraschend viel Vermögen abgezogen haben. 56 Milliarden Franken waren es in den letzten drei Monaten. Thomas Rüst berichtet.
Dass die UBS in den letzten drei Monaten wieder schwarze Zahlen geschrieben hat, ist vor allem auf einen massiven Stellenabbau zurückzuführen. 12.500 Arbeitsplätze sind gestrichen worden. Die UBS hat heute 16% weniger Mitarbeitende als noch vor einem Jahr. Zu diesem Ergebnis meint Professor Urs Birchler von der Universität Zürich.
Ich bin beeindruckt von der Knochenarbeit, die geleistet wird bei der UBS auf allen Stellen.
Doch mit Knochenarbeit allein ist es nicht getan. So erfreulich für die Bank die neuesten Zahlen sind, so sehr drückt das Problem des Vertrauens. Reiche in aller Welt haben Vermögen abgezogen. Allein in den letzten drei Monaten verlor die UBS 56 Milliarden Franken, ausgedrückt in der Zahl des sogenannten Netto-Neugelds. Konzernchef Oswald Grübel, der noch kein Jahr im Amt ist, meint zur Vertrauensfrage:
Das Vertrauen der Bank bei unseren Kunden wiederzugewinnen und bei der Öffentlichkeit, das dauert etwas länger. Das können Sie nicht in neun Monaten zurückgewinnen.
Grübel ist optimistisch. Im laufenden Jahr soll alles besser kommen, verspricht der 66-jährige Banker, der in früheren Jahren bereits einmal die Credit Suisse wieder auf Kurs gebracht hat.
Ich würde doch sagen, dass wir dann gegen Ende dieses Jahres oder in der zweiten Hälfte dieses Jahres erhebliche Verbesserungen sehen, was die Kundenabflüsse betrifft.
Auch Bankenprofessor Birchler ist überzeugt, dass gute Geschäftszahlen, Gewinne also, und das Kundenvertrauen miteinander zusammenhängen.
Der Erfolg im eigenen Geschäft färbt natürlich ab auf die Reputation. Der Kunde denkt, wenn es die Bank für sich kann oder nicht kann, dann kann sie es auch für mich oder kann es nicht.
Bleibt noch die Frage mit den Boni. Die UBS hat heute angekündigt, dass insgesamt 3 Milliarden Franken an variablen Vergütungen zur Verfügung stehen. Ist die Höhe der Boni angesichts des Gesamtverlusts von 2,7 Milliarden Franken vertretbar? Dazu erklärt Alain Bixel, der Mediensprecher der Finanzaufsichtsbehörde FINMA.
Die FINMA hat das im Rahmen eines Konsultationsprozesses, hat sie das überprüft und im Wesentlichen halten sie sich an diese internationalen Implementation Standards.
Die UBS musste den Bonustopf dieses Jahr also nicht absegnen lassen, im Gegensatz zum Krisenjahr 2008. Die Bank ist deshalb berechtigt, trotz einem Jahresverlust Boni in Milliardenhöhe auszurichten.
Thomas Rüst. Mit dem Gewinn im vierten Quartal kann die UBS bestimmt zufrieden sein, nicht aber mit der Tatsache, dass ihr im gleichen Zeitraum 56 Milliarden Franken abhanden gekommen sind. Dieser Geldabfluss hat sich gegen Ende Jahr sogar wieder beschleunigt. Frage an Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobe: Warum fließt so viel Geld ab? Was passiert da?
Ja, das hat gleich mehrere Ursachen, vor allem jetzt in diesem vierten Quartal. In den USA zum Beispiel, dort hat die Bank weitere Vermögensberater verloren. Die sind gegangen und haben ihre Kunden gleich mitgenommen. In Italien ein anderes Problem, dort hat die Steueramnestie von Italien gewirkt. In diesem Zusammenhang hat die UBS 8,5 Milliarden Franken an Kundengeldern verloren. Und dann steht halt auch der Schweizer Bankenplatz als Ganzes stark unter Druck momentan. Der Geldabfluss hat also aus mehreren Gründen jetzt wieder zugenommen.
Das bedeutet dann aber, dass das kein UBS-spezifisches Problem mehr ist, sondern eines des ganzen Finanzplatzes. Gibt es dafür Indizien?
Ja, die gibt es. Zum Beispiel, was Italien betrifft, da hat Julius Baer sich letzte Woche geäußert, als die Bank ihre Zahlen veröffentlicht hat. Julius Baer meinte, sie hätten massiv gelitten eben unter dieser Steueramnestie in Italien. Und was die Diskussion ums Schweizer Bankgeheimnis betrifft, dort sagte Oswald Grübel, der Chef der UBS, diese ganze Wirbel hinterlasse auch bei anderen Banken Spuren. Das werde man dann an den Zahlen sehen. Ob er damit zum Beispiel auch die Credit Suisse gemeint hat, das wird sich bereits übermorgen zeigen, wenn dann die Credit Suisse ihre Zahlen vorlegt.
Evelyn Kobler, wohin gehen denn all die vielen Milliarden?
Die fließen ins Ausland ab, wahrscheinlich meist ins Heimatland des jeweiligen Kunden. Ob dort allerdings zu einer Tochtergesellschaft der bisherigen Bank oder zu einer anderen Bank, ist nicht so klar. Da liegen keine definitiven Zahlen vor. Was die UBS betrifft, dort ist Oswald Grübel, der Firmenchef, positiv oder guten Mutes, dass die UBS viele von diesen Kundengeldern, die jetzt eben aus der Schweiz abfließen, innerhalb der Bank halten können wird. Die UBS hat nämlich ein sehr grosses Filialnetz im Ausland und dürfte also in den meisten Heimatländern der Kunden auch eine eigene UBS-Filiale haben, die dann diese Kunden betreuen könnte. Dieses sogenannte Onshore-Geschäft, also den Kunden in seinem Heimatstaat zu betreuen, das wird immer wichtiger für die Schweizer Banken, nicht nur für die UBS. In diesem Zusammenhang ist zum Beispiel auch die Ankündigung der Credit Suisse von heute Morgen zu sehen. Die hat ja angekündigt, ihre Vermögensverwaltung in den USA massiv auszubauen.
Die UBS hat ja auch bestätigt, dass sie trotz Jahresverlust 3 Milliarden an Boni auszahlen will. Was sagen UBS-Kunden dazu? Stimmen eingefangen heute Morgen vor der UBS-Filiale in Meilen an der Zürcher Goldküste.
Da muss ich also sagen, das verstehe ich nicht. Ich meine, da muss man Bombenleistungen bringen, dass man so viel verdient. Das ist nicht korrekt.
Das ist jetzt einfach nicht begründbar. Weil die Leute, die so die Boni kassieren, sind Angestellte. Ich bin Unternehmer, ich muss für mein Geschäft schauen. Wenn es schief läuft, dann stehe ich an. Und im Angestelltenbereich heisst es dann halt einfach, sorry, es tut mir leid, es ist nicht gegangen, ich kann es probieren.
Jenseits. Aber das hört man ja von der CS genauso. Also von daher ist es... Die Politik stimmt einfach nicht und man hat nichts aus den Fehlern gelernt, meiner Meinung nach.
Evelyn Kobler, letzte Frage. Was hat denn die UBS-Führung zu diesen Bonuszahlungen zu sagen?
Oswald Grübel, er hat betont, die UBS müsse ihre Mitarbeiter marktgerecht bezahlen und dazu gehöre eben auch ein Bonus. Sonst wandern die Mitarbeiter ab und dass, wenn Mitarbeiter abwandern, dass das Probleme schaffen kann, das hat die UBS im Vermögensverwaltungsgeschäft in den USA ja gerade in diesem vierten Quartal sehen müssen oder erkennen müssen.
Das waren Einschätzungen von Evelyn Kobler und UBS-Konzernchef Oswald Grübel ist um 13 Uhr Gast im Tagesgespräch. Wie viel Geld braucht eine Familie mit Kindern, um in Deutschland menschenwürdig leben zu können? Über diese Grundsatzfrage musste heute das deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheiden. Den Anstoß dazu gab eine Klage von drei Familien, die seit Jahren von Hartz IV leben. Hartz IV, so heißt in Deutschland die Grundsicherung für Langzeitarbeitslose. Nach dem Urteil ist klar, die Unterstützung muss neu berechnet werden. Aus Berlin Ursula Hürzer.
Es ist das wichtigste Urteil seit langem und für die Regierung ist es eine schallende Ohrfeige. Sie muss über die Bücher. Denn nach den Richtern in Karlsruhe bekommen die Kinder aus Hartz-IV-Familien zu wenig, um anständig leben zu können. Hans-Jürgen Papier, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, sagte es so.
Die Regelleistungen sowohl des Arbeitslosengeldes II für Erwachsene als auch des Sozialgeldes für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres genügen dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums nicht. Die einschlägigen Regelungen des sogenannten Hartz-IV-Gesetzes sind daher verfassungswidrig.
Damit haben die drei klagenden Familien aus Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen einen wegweisenden Sieg errungen. Sie hatten schon lange das Gefühl, dass sie zu kurz kommen. Zwar bezahlt der Staat die Miete, die Krankenkasse und die Heizung, doch bei den persönlichen Ausgaben hält er die Hartz-IV-Bezüge kurz. 359 Euro gibt es pro Erwachsenem, 70% dafür für ein Kind zwischen 6 und 13 Jahren. Gerade diese Regelung für die Kinder halten die Richter nun für besonders störend. Völlig willkürlich, quasi ins Blaue hinaus, habe der Gesetzgeber hier die Unterstützungssumme festgelegt, sagte Hans-Jürgen Papier. Dabei seien Kinder nicht einfach kleine Erwachsene, sondern hätten ganz andere Bedürfnisse. Tatsächlich hatten Experten immer wieder bemängelt, dass die 1,7 Millionen Kinder aus Hartz-IV-Familien gegenüber anderen stark benachteiligt seien und kaum am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben könnten. Nach dem Urteil aus Karlsruhe wird sich das nun ändern. Jetzt muss die Regierung gezielt ermitteln, wie viel ein Kind in Deutschland wirklich kostet. Für Werner Hesse vom Paritätischen Wohlfahrtsverband ist es dafür höchste Zeit. Damit bekämen auch arme Kinder, zum Beispiel in der Schule, endlich mehr Chancen.
Ich kann Ihnen sagen, als mein Kind das Gymnasium aufsuchte, dann waren erst mal 300 Euro für Bücher fällig. Nicht jedes Jahr, aber zu Beginn. Und das kann ein Hartz-IV-Empfänger sich schlicht nicht leisten. Also das Thema Schule ist das gravierendste Thema.
Jetzt muss Sozialministerin von der Leyen zügig handeln. Bis Ende Jahr soll sie die Unterstützung für die 6,7 Millionen Hilfsbedürftige neu regeln. Das könnte teuer werden. Zwar haben die Richter keinerlei Angaben zum menschenwürdigen Existenzminimum gemacht, doch zumindest die Hartz-IV-Kinder werden mehr Geld bekommen. Denn auch in Deutschland brauchen sie mehr als Essen, Kleider und ein Dach über dem Kopf, um sich gut entwickeln zu können.
Das war ein Bericht von Ursula Hürzler in Berlin. Japans Autogigant Toyota wird in letzter Zeit vom Pech verfolgt. Seit letztem Oktober mussten bereits 8 Millionen Wagen wegen defekter Gaspedale zurück in die Werkstatt. Jetzt musste die Toyota-Konzernspitze vor den Medien eine neue Negativmeldung verkünden. Den Rückruf der Renommiermodelle Prius und Lexus. Ostasien-Korrespondent Urs Morf berichtet.
Earlier today, we submitted the recall notifications in regard to 4 models.
Wir haben heute im Verlauf des Tages Rückrufe bekannt gegeben, die 4 Modelle betreffen. Mit diesen Worten gab heute Akio Toyoda, der Präsident des Toyota-Konzerns, in Tokio die neueste Hiobsbotschaft bekannt. Toyoda sagte, die Wagen müssen in die Werkstätten zurück, um einen Defekt bei den Bremsen zu beheben. Betroffen seien Hybridautos, also Wagen mit kombiniertem Elektro- und Benzinmotor. Es handle sich um die neuesten Prius-Modelle, um den Lexus HS 250 sowie um den nur in Japan verkauften Sei. Weltweit sind laut dem Toyota-Chef insgesamt 436.000 Prius und Lexus betroffen. Etwas mehr als die Hälfte davon in Japan, der Rest vorwiegend in den USA und in Europa. Der Rückruf wegen der defekten Bremsen erfolgt, nachdem Toyota seit letztem Oktober weltweit schon über 8 Millionen Wagen in die Werkstätten kommen lassen musste. Dabei ging es jeweils um Defekte bei Fußmatten und Gaspedalen. Diese führten dazu, dass Autos manchmal mit Vollgas weiter beschleunigten, auch wenn die Fahrer den Fuß vom Pedal nahmen. Die Finanzabteilung von Toyota schätzte, dass diese ersten Rückrufaktionen den Konzern bis Anfang Februar gut 2 Milliarden Dollar kosteten. Wie hoch der direkte finanzielle Schaden durch den jetzigen weiteren Rückruf sein wird, gab die Firma heute nicht bekannt. Als ohnehin viel schlimmer stufen Branchenkenner den Schaden ein, den der Ruf von Toyota als Hersteller von qualitativ besonders guten Autos in letzter Zeit erlitten hat. Denn genau diesem guten Ruf verdankte der japanische Konzern es, dass Toyota vor 2 Jahren die amerikanische General Motors vom Platz des weltgrößten Autoherstellers verdrängen konnte. Aber beim Wettrennen um das Umsatzwachstum ist bei Toyota offensichtlich das frühere Qualitätsdenken auf der Strecke geblieben. Akio Toyoda, der die Firmenleitung erst im letzten Sommer übernommen hat, setzt nun alles daran, das Kundenvertrauen wiederherzustellen.
Seit August 2008 ist die Schweiz Teil des Schengen-Raums. Seither sind die systematischen Grenzkontrollen an der Schweizer Grenze aufgehoben und die Schweizer Behörden können auf das Schengen-Computersystem mit Polizeidaten zugreifen. Am Grenzübergang Chiasso haben am Vormittag die eidgenössische Zollverwaltung und das Grenzwachtkorps Bilanz gezogen über das Jahr 2009, über das erste ganze Jahr der Schweiz im Schengen-Raum. Sind die Schweizer Grenzen durch den Wegfall systematischer Kontrollen unsicherer geworden? Das fragte Tessin-Korrespondent Alexander Grass in Chiasso, Oberzolldirektor Rudolf Dietrich.
Wie wir erwartet haben, zeigt unsere Bilanz, dass wir im Sicherheitsbereich unser Niveau gehalten oder sogar gesteigert haben. Die Aufgriffe von Drogen, die Aufgriffe von illegalen Einreisenden, von gesuchten Personen sind auf gleichem Niveau geblieben oder angestiegen. Und damit ist durch Schengen sicher keine Sicherheitslücke entstanden.
Ein weiterer Aspekt ist die Wirtschaftskrise. Inwiefern hat sich die Wirtschaftskrise in Ihrer Arbeit dargestellt?
Die Exporte und Importe sind gesunken um rund 20%. Einen solchen Rückgang gab es das letzte Mal in den Kriegsjahren im Jahr 1944.
Ein weiterer Aspekt in Ihrer Jahresbilanz sind die neuen Trends. Es gibt illegale Arzneimittel, die Anzahl der Fälle hat sich verdoppelt. Worum geht es?
Es geht darum, dass der Internethandel stetig zunimmt, im Positiven wie im Negativen. Das ist eine Vertriebsform, die es erlaubt, aus dem Ausland einem inländischen Käufer eben Waren anzudrehen, die nicht den Vorschriften entsprechen, die sogar gesundheitsgefährdend sind. Und dort haben wir die Aufgabe, nach Möglichkeit solche Waren herauszunehmen aus dem Verkehr.
Die Arbeit Ihrer Behörde ist immer komplexer, auch vielfältiger geworden. Die Ansprüche sind gestiegen, auch an das Grenzwachtkorps. Zugleich gab es Sparmaßnahmen. Reicht eigentlich das Personal, damit Sie Ihre Aufgaben erfüllen können?
Entgegen dem, was man oft hört, dass wir mehrere hundert Leute mehr brauchen, bin ich nicht der Meinung. Wir brauchen allerdings punktuell in verschiedenen einzelnen Bereichen gezielt zusätzliche Leute. Wir werden dem Bundesrat einen solchen Bericht noch im Frühjahr einreichen können, aber es sind nicht Hundertschaften, die wir mehr benötigen.
Sie möchten dem Bundesrat einen Antrag stellen. Dabei hat das Parlament beschlossen, auch in diesem Jahr 1% zurückzufahren bei Personal. Das bedeutet minus 45 Stellen.
Wenn wir diese Anforderung erfüllen wollten, dann müsste ich jetzt Leute entlassen im Bereich von sicher über 50 Personen, was ich sicher nicht tun werde.
Die Folgen von so einer Entlassungswelle für die Qualität an der Grenze?
Das wäre ganz sicher spürbar. Es ist nicht nur die Kontrolltätigkeit, aber vor allem die unterstützende Tätigkeit in den Zentralen, die Projektführung, die IT-Projekte, wo wir sicher Lücken haben.
Sagt Oberzolldirektor Rudolf Dietrich. soll Forschung am Menschen auch dann erlaubt sein, wenn sie den Betroffenen keinen direkten Nutzen bringt. An dieser Frage scheiden sich die Geister, wenn es um ein Ja oder Nein zum Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen geht. Die Vorlage, über die wir am 7. März abstimmen, will künftig für die ganze Schweiz gleiche Regeln aufstellen. Einerseits soll die Würde des Menschen geschützt, andererseits aber auch Forschung an unmündigen Menschen erlaubt werden. Befürworter und Gegner sind sich uneinig, bietet der Verfassungsartikel genug Schutz für Behinderte, Alzheimer-Patienten oder Kleinkinder beispielsweise. Freddy Gasser hat eine Familie besucht, deren Kind an einem Forschungsprojekt teilnahm, obwohl es nicht direkt davon profitierte.
Diagnose Krebs, und das als vierjähriges Kind. Wie der kleine Marco das alles aufgenommen habe, erzählt sein Vater mit konzentriert ruhiger Stimme.
Eigentlich phänomenal, wie Kinder das wegstecken. Also der Bub hat eigentlich einen Grossteil vom letzten Jahr im Spital verbracht und hat alle die Nebenwirkungen, die halt Chemotherapie mit sich bringen, wie Erbrechen, wie launisch sein, hat er alles voll mitgemacht, aber er ist eigentlich immer ein riesen Energiebündel geblieben. Und das ist eigentlich etwas, was ich nicht erwartet hätte so.
Erwartet hätten Marcos Eltern auch nicht, was es tatsächlich war. Sie dachten Leukämie, Blutkrebs. Doch es war etwas anderes, viel Selteneres. Ein Neuroblastom, ein bösartiger Tumor, der von Marcos Bauch aus bereits Hüften und Wirbelsäule angegriffen hatte.
Die Diagnose war dann ziemlich ein Hammer, weil sie haben uns eigentlich gesagt, dass er Stufe 4 ist. Und Stufe 4 ist eigentlich die höchste Stufe, die man haben kann. Also die schlimmste Stufe in diesem Fall. Und da sind natürlich sofort auch Zahlen von Heilungschancen und so auf dem Tisch gewesen, die natürlich dann für uns niederschmetternd gewesen sind.
Doch ausgerechnet Marco selber machte ihnen Mut.
Trotz all den Sachen, die er hatte, also er hat x Infusionen gehabt, er hat Katheter gehabt, er hat eigentlich wirklich alles verkabelt gehabt, sozusagen, und ist dann noch auf dem Gang mit dem Traktor frisch fröhlich hin und her gefahren. Und das ist eigentlich auch immer etwas gewesen, wo die als Eltern extrem aufstellt. Und wenn jetzt das Kind nachher auch noch die halt dort runterziehen würde, wäre es doppelt schwierig. Und das ist jetzt bei ihm nicht der Fall gewesen. Und das ist natürlich ein Gold wert gewesen.
Als schließlich die Anfrage der Ärzte kam, Marcos Krankheitsdaten für die Forschung zu benutzen, da stimmten seine Eltern ohne zu zögern zu, obwohl Marcos Vater noch kurz vor dessen Erkrankung ganz anders gedacht hatte.
Wenn es um Diskussionsstammzellforschung gegangen ist, hat man vielleicht einen restriktiveren Blick gehabt. Man hat vielleicht schneller gesagt, ja, aber geht's noch, was wollt ihr da machen?
Aber Marcos Krankheit habe seine Sicht geändert, sagt sein Vater. Er denke heute auch anders über die Diskussion, ob Forschung an einem Menschen auch dann zulässig sei, wenn diese ihm direkt keinen Nutzen bringe. Ein Punkt, den die Gegner des neuen Verfassungsartikels immer wieder betonen. Forschung am Menschen dürfe nur dann zugelassen werden, wenn sie den Betroffenen selbst nutze. In Marcos Fall aber profitiert er selber von früheren Forschungen. Die Forschung mit Marcos Daten wiederum wird künftigen Therapien zugutekommen. Dies sei ausschlaggebend gewesen für ihr Ja, sagt sein Vater.
Weil wir eigentlich das als der einzige Weg gesehen haben, haben wir auch gesagt, es wird sicher wieder jemand an dieser Stelle sein, der genau wieder an diesem Punkt steht. Und wenn man irgendwie mehr Informationen kann zur Verfügung stellen für die nächste Therapie, dann ist denen sicher geholfen.
Als Eltern hätten sie auch nie das Gefühl gehabt, sie gingen unnötige Risiken ein. Sie seien über jeden Schritt offen und transparent informiert worden.
Wir mussten so eine Vereinbarung unterschreiben. Und da drinnen ist auch gestanden, für was für Zweck dass die Daten gebraucht werden, wie lange dass sie gespeichert werden und so weiter. Und das ist ein mehrseitiges Formular, das haben wir natürlich durchgelesen.
Und schließlich zugestimmt. Marco wurde während 6 Monaten behandelt, zuletzt mit einer sogenannten Hochdosistherapie. Die Prüfung einer Stammzellenprobe hatte ergeben, krebsfrei.
Und man das hat gesehen, dass die super ist, hat mehr oder weniger alles zerstört, also das gesamte Blut, und hat dann dem Kind seine Stammzellen wieder zurückgegeben.
Und sukzessive Marcos Immunsystem wieder aufgebaut. Heute gilt Marco als geheilt. Geheilt mit einer Therapie, die auf die Forschung mit Stammzellen angewiesen ist. Für künftige Therapien, auch mit Markus' eigenen Daten, die seine Eltern der Forschung zur Verfügung stellen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.